Ein herzliches Willkommen zu unserer Adventsgottesdienstreihe Hoffnungsbote. Wir starten also für diese Adventssonntage und für den Heiligabendgottesdienst am 24. Dezember in eine neue Reihe und beschäftigen uns damit mit Hoffnung. Und mit der Botschaft, die zu Weihnachten immer die Botschaft ist. Ich mag es zu Weihnachten nicht über irgendetwas zu predigen, sondern über das, was zentral ist, weswegen Weihnachten Weihnachten ist. Und da geht es um Jesus, da geht es um den Messias, da geht es um den Verheißenen. Denn das ist the reason for the season. Aber manchmal möchte ich euch eine Frage stellen, nämlich, beantwortet die für euch selber erstmal und wir brauchen die Antwort später. Also erstmal im Stillen kurz nachdenken. Die Frage lautet, ohne was gibt es kein Wunder? Oder anders formuliert, was braucht es, damit es ein Wunder gibt? Welche Zutaten braucht es? Okay, gut, später. Die Bibel ist voll von Aussagen über die Weihnachtszeit, was wir heute als Weihnachtszeit und als Weihnachts-Adventszeit gebrauchen. Mit der Advents- und Weihnachtszeit gibt es so zwei Gruppen von Menschen, die unterschiedliche Herangehensweisen an diese Saison im Jahr haben. Da gibt es die Weihnachtsfreaks. Die sind sowas von begeistert und die können Anfang November kaum erwarten, endlich die Weihnachtsdeko rauszuholen und alles hübsch zu machen. Sie können es kaum erwarten, den Lebkuchenduft zu genießen. Und sie freuen sich, wenn das schon im September in den Supermärkten passiert. Und dann gibt es die Leute, die sind anders. Die sagen, ey Leute, ist das nicht ein bisschen übertrieben? September ist einfach zu früh. Wer braucht schon Lebkuchen im September? Und die kaufen dann am 30. November nochmal schnell den Adventskalender und hoffen, dass es tatsächlich noch einen gibt. Manche warten auch auf den 1. oder 2. Dezember, dann sind sie meistens billiger. Und sie warten darauf, hey, Weihnachten, das ist alles nicht ein bisschen übertrieben. Der ganze Trubel, die ganze Hektik. Und die hier, die können es kaum erwarten, da ist schon alles geplant. Wie geht es denn ab dem 23.12. bis zum 31.12. nonstop durch? Wer bin ich wo? Was gibt es wann und wo? Mit wem zu essen? Wann wird wie was ausgepackt? Wie verbringe ich die Zeit? Und dann sagen die hier wieder, ey Leute, das ist doch ein bisschen übertrieben, das muss doch alles nicht sein. Ist denn das nicht ein bisschen viel bei dem Ganzen? Und dann gibt es die Leute, die sind begeistert und können es kaum erwarten, dass endlich Weihnachten ist. Und das sind wieder andere, die sagen, hey Weihnachten, ich verbinde eigentlich nicht so sehr viel Freude damit, sondern eher Stress, vielleicht aber auch Schmerz. Vielleicht ist es das erste Weihnachten in einer ganz neuen Situation. Das erste Weihnachten allein, das erste Weihnachten ohne eine geliebte Person. Vielleicht ist im Jahr einfach zu viel passiert, als dass Weihnachten so eine Happy Season sein sollte. Und manchmal stehen wir auch hier, so genau in der Mitte, zwischen den beiden. Und haben diese beiden Herzen, die in unserer Brust schlagen und merken, irgendwie es ist beides, was Weihnachten bei mir aussieht. Ich weiß nicht, zu welcher Personengruppe du dazugehörst. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, ob du dich da einordnen würdest oder da einordnen würdest. Aber gut ist es, dass du heute hier bist und schön, dass du heute hier bist. Denn ich glaube, dass Gott uns ansprechen möchte, egal wo unser Herz gerade ist und egal wie die äußeren und auch die inneren Umstände bei uns gerade sind. Gott möchte reden, Gott möchte sprechen. Und ich möchte in dieser Adventszeit, in diesen Weihnachts- und Adventspredigten ganz bewusst ein paar Prophezeiungen herausgreifen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, wo Gott zu uns spricht und wie sie uns heute, also nicht heute im Sinne von vor 2000 Jahren, sondern uns heute im 21. Jahrhundert holen. Der Prophet Jesaja, um den geht es in diesen Predigten, er wird oft auch als der fünfte Evangelist bezeichnet. Es gibt ja die vier Evangelisten am Anfang des Neuen Testamentes, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die alle über Jesus geschrieben haben, die vier. Die das Leben Jesus aufgezeichnet haben, jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Blickwinkeln, mit ihrem eigenen Charakter, mit ihrer eigenen Beobachtungsgabe, was sie wahrgenommen haben, was ihnen wichtig erscheint und wie sie einfach das festhalten wollen. Und dann gibt es den Propheten Jesaja. Manche sagen, das ist so der fünfte Evangelist, weil er das Buch in der Bibel ist, was so viel über Jesus aussagt, obwohl es im Alten Testament zu finden ist und obwohl es 800 Jahre vorher geschrieben wurde. Und das ist das Typische bei Prophetie. Es sagt etwas voraus, was sich dann irgendwann erfüllen wird. Für die heutige Predigt möchte ich einen Text hervorholen, der aus Jesaja 7 stammt. Und den möchte ich gemeinsam mit euch lesen. Ihr könnt hier vorne mitlesen oder selber eure Bibeln aufschlagen oder auch selber sie suchen, Bible-App oder wo auch immer ihr normalerweise in der Bibel lest. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen und ich werde immer an verschiedenen Stellen mal kurz unterbrechen und ein paar auslegende Gedanken einfügen. Also, zum Ersten. Da sagte Jesaja, hört zu, ihr vom Königshaus. Also das sind die Adressaten. Er richtet seine Botschaft an den König von Juda, Ahas. War damals der König von Juda und er sagte es nicht nur Ahas persönlich, sondern sozusagen alle Mithörer. Denn ein König war dann immer jemand, der hat viele Ohren und viele Leute, die viel mitschreiben, um sich herum gehabt. Reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes strapazieren? Schöne Botschaft an den König, ne? So nach dem Motto, ey komm, du gehst dem ganzen Volk auf den Keks und jetzt auch noch Gott? Was soll das? Folgende Situation. König Ahas ist der König vom Südreich, von Juda. Zu der Zeit des Propheten Jesaja, 8. Jahrhundert vor Christus, war das Volk Israel in zwei geteilten Reichen unterwegs. Im Norden Volk Israel und im Süden Juda. Dort, wo die Hauptstadt Jerusalem gewesen ist. Also das Land war geteilt, war zerstritten und da gab es noch ein paar andere Völker drumherum, die auch nicht sonderlich gut auf das Volk zu sprechen waren. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Also Ahas hat sich geweigert, ein Zeichen von Gott zu erbitten. Der Prophet Jesaja hat ihm gesagt, so und so geht es weiter mit deinem Volk, so und so geht es weiter mit dir. Und jetzt erbitte dir doch von Gott ein Zeichen, damit du sicher gehen kannst, dass das, was gesagt würde, auch wahr ist. Und der König sagt, nö, will ich nicht, mache ich nicht, brauche ich nicht. Und kein Wunder, dass dann Jesaja oder im Gottesauftrag immer sagt, hey, du gehst nicht mit deinem Volk auf den Keks, auch Gott in gewisser Weise. Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes strapazieren. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Also Gottes Botschaft ist hier, ich stehe auf der Matte, ich will euch was sagen, ich will euch vergewissern, ich will euch etwas geben, wo ihr euch dran festhalten könnt, wo ihr sicher sein könnt, dass das, was ich euch sage, auch wirklich gut ist, dass es Hoffnung bringt und dass es für euch eine Bedeutung hat. Und du sagst einfach, nö, das geht doch irgendwie nicht. Ich stehe hier. Und dann sagt Gott, okay, ich gebe dir selbst ein Zeichen. Jetzt bin ich dran. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Er wird Dickmilch und Honig essen. Also Dickmilch und Honig steht hier nicht für eine besondere Diät, dass das Kind besonders gepampert wurde und irgendwie ein König ist oder wie auch immer. Dickmilch und Honig steht für einseitige Ernährung. Und einseitige Ernährung ist nicht deshalb, weil die Eltern auf einem bestimmten Trip waren, sondern weil es im Land einfach nichts zu essen gab. Weil Ernten ausgefallen sind, beziehungsweise weil die Nachbarvölker die Ernte einfach mitgenommen haben. Es steht dafür, dass es keine ausgewogene Ernährung gab. Und weil das Kind deshalb mit irgendwelchen süßen Sachen, die nicht super gesund sind, nicht super ausgewogen sind, einfach nur versucht durchzubringen, das, was es gerade gibt. Er wird Dickmilch und Honig essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Und dann geht es weiter. Und bevor er alt genug ist, Gutes und Böses zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, vor denen dir jetzt graut. Das Land der beiden Könige, diese Prophezeiung bezieht sich einmal auf das Nordreich, auf Israel, denn davor hatte Ahas als König Angst, die haben ihn den Krieg erklärt. Und genauso das Königreich Syrien, was noch ein bisschen weiter im Norden war. Also diese beiden nördlichen Reiche haben sich verbündet gegen ihn, gegen Ahas als König. Und sie bedrohen ihn. Sie wollen sein Land einnehmen, sie wollen seine Stadt einnehmen und machen ihm jetzt schon das Leben schwer. Und ihm graut davor. Er kann nachts nicht mehr ruhig schlafen, weil diese Bedrohung da ist, weil diese unsichere politische Lage einfach da ist. Man kann das sehr schön am Anfang von Jesaja 7 nachlesen. Und dann heißt es im Vers 17, aber Yahweh wird über dich, dein Volk und deine Familie eine Unglückszeit kommen lassen, wie es sie seit der Trennung Ephraims von Juda nicht gegeben hat. Das Unglück wird der König von Assyrien sein. Gott spricht eine Verheißung ein, Gott ist mit dir und gleichzeitig kündigt er politische Umstände an, die alles andere als nett sind. Und doch wird in diesem letzten Satz die Verheißung nicht aufgehoben, sondern es wird ihr ein neuer Rahmen gegeben. Diese Verheißung, Gott ist mit dir, die gilt, egal wie es politisch drumherum aussieht. Denn Folgendes ist später dann passiert. Das konnte hier zu dem Zeitpunkt noch kein Mensch wissen, aber es wird durch den Propheten angekündigt. Der König von Assyrien, eines noch größeren Reiches, noch weiter im Nordosten, wird derjenige sein, der diese beiden bedrohlichen Länder, die ihm gerade das Leben schwer machen, angreifen wird. Und damit können sie ihre Front gegenüber Juda nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, die Bedrohung, der du jetzt ausgesetzt bist, die wird einfach verschwinden. Aber es wird nicht alles Frieden sein, sondern es wird eine neue geben. Da kommt ein neuer Feind, der im Schatten deiner jetzigen Feinde plötzlich auftauchen wird. Und es ist kein Wunder, dass Ahas als König hören muss, hey, ich bin mit dir, Immanuel, Gott ist mit uns. Und es ist kein Wunder, dass Gott sagt, hey, erbitte dir ein Zeichen, du brauchst es. Ich weiß, dass du jetzt mehr Glauben brauchst, als du von dir selbst denkst. Ich weiß, dass du jetzt mehr Zuspruch brauchst, als du jetzt denkst. Also nimm bitte den ganzen Zuspruch, mach deinen Tank voll. Du wirst ihn brauchen. Fahr nicht jetzt schon auf Reserve. Das, was kommt, wird dich herausfordern. Also wir sehen, diese Messias-Verheißung in Jesaja 7, die kommt in alles andere als in tolle Umstände rein. In diese Zeit will eigentlich keiner so richtig ein Kind in die Welt setzen. Es ist einfach nur herausfordernd. Hier ist nochmal auf einen Blick der Kontext. Juda ist unter Beschuss, aber das Volk vertraut eher auf ein wieder anderes Volk als auf Ägypten, als auf Gott. Von oben kommen die Feinde, also vom Norden kommen die Feinde. Was macht man? Man wendet sich gen Süden und hofft, dass von dort Hilfe kommt. Das Volk Ägypten ist relativ groß, relativ stabil, seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten gewesen. Und man hofft, dass das Volk Ägypten oder die Herrscher von Ägypten ihnen beistehen werden. Dann kommt die Prophezeiung, man soll Gott vertrauen, denn er erlöst. Nicht Ägypten, nicht ein anderes Volk, nicht politische Umstände sorgen dafür, dass es dir gut geht. Gott ist derjenige, der eingreifen wird. Und sie sollen um ein Zeichen bitten, sie sollen sich Gott zuwenden, sie sollen Gott ernst nehmen und mit ihm im Dialog, im Gespräch sein. Und dann ist noch wichtig zu sehen, wenn wir uns mit Prophetie beschäftigen, Prophetie hat eine nahe und hat eine ferne Erfüllung. Das heißt, es hat einen Moment für jetzt und einen Moment für später. Es ist selten so, dass eine Prophetie im Alten Testament gegeben wird oder in der Bibel gegeben wird, die sich nur punktuell an einem Punkt erfüllt. Sondern häufig ist es so, dass es nahe Elemente gibt und fernere Elemente gibt, die da zusammenkommen. Und so ist es auch hier gewesen. Es gibt diese nahen Elemente der Prophetie, nämlich, dass diese beiden Völker von einem weiteren Volk eingenommen werden. Das war gar nicht so weit weg. In dem Fall waren das 65 Jahre. Und dann gibt es diese ferne Prophetie, die sich damals noch nicht erfüllt hat, nämlich, dass die Jungfrau schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird. Und das kommt in dem Text, den wir gerade gelesen haben, zum Ausdruck. Gott selbst wird das Zeichen geben. Also die Menschen wollen kein Zeichen, deshalb sagt Gott, ich selbst werde ein Zeichen geben. Das ist also der Kontext unseres heutigen Bibeltextes. Mit Naherfüllung, Fernerfüllung und jetzt nochmal auf einen Blick gleichgebracht, wie das zusammengefasst werden kann. Die Fernerfüllung wird dann später vom Evangelisten Matthäus aufgegriffen. Das ist die Stelle, die ich vorhin im Abendmahl gelesen habe, wo der Evangelist Matthäus dann schreibt, hey, so steht es geschrieben, erinnert ihr euch daran? Jetzt hat sich das erfüllt, was damals vor 800 Jahren von Gott durch den Propheten gesagt worden ist. Nämlich, das unberührte Mädchen wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel, Gottes mit uns. Daran erinnert der Evangelist Matthäus seine Leser im ersten Jahrhundert und sagt, hey Leute, es ist geschehen, es ist wahr geworden. Gott hat es damals zugesagt und jetzt zu unseren Lebzeiten können wir das endlich sehen mit eigenen Augen. Das ist dann diese zwei Ebenen der Prophetie. Also nochmal kurz zusammengefasst, Juda, das Volk, ist in Schwierigkeiten. Die Prophetie, die kommt nicht in eine easy-peasy-Zeit. Gott verspricht, ich werde mich kümmern. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und das Dritte ist, es gibt diese zwei Ebenen. Die Prophetie gilt jetzt schon ein Stück weit. Sie gilt dann später. Und sie gilt auch noch viel später. Also, vorhin habe ich euch die Frage gestellt, was braucht es denn für ein Wunder, damit ein Wunder stattfinden kann? Was waren denn eure Antworten, die ihr selber so gesagt habt? Welche Elemente braucht es für ein Wunder? Habt ihr da was? Könnt ihr da was beitragen? Einfach was reinrufen? Was braucht es für ein Wunder?
Glauben.
Glauben? Jawohl. Glauben braucht es für ein Wunder? Allmacht braucht es für ein Wunder? Jawohl. Okay, zwei absolut wichtige Elemente. Aber folgendes, es gibt Wunder ohne Glauben. Gott macht einfach ein Wunder, ohne dass jemand geglaubt hat, dass das passieren kann. Gott macht es einfach. Und Es gibt doch etwas, Gott macht ein Wunder, ohne dass ein Mensch irgendwie eine Allmacht hätte und dort irgendwie Hände aufgelegt hätte, besonders gebetet hätte. Gott macht es einfach, das Wunder. Aber es gibt eine Zutat, die es für jedes Wunder braucht. Und das ist relativ ein bitter. Glauben?
Gnade.
Gnade? Okay, ich sag's euch.
Bitte. Gottes Eingreifen.
Dass Gott eingreift. Okay, jetzt geht's langsam näher. Ich sag's euch gleich mal. Manchmal bin ich ungeduldig und muss so Sachen sagen. Also, folgendes. Eine unmögliche Situation. Erst dann kann ein Wunder sein. Ohne unmögliche Situation braucht es, ist es kein Wunder. Und dann ist es unabhängig davon, ob von Glauben, von Allmacht, von Gnade, von dem, was Gott tun möchte. Ohne eine unmögliche Situation gibt es kein Wunder. Hier ist die Antwort. Also nur, dass ihr seht, ich habe das schon aufgeschrieben gehabt. Unmögliche Situation. In dem Bibeltext ist es so, dass Gott für sich selbst die Messlatte hochlegt und sagt, okay, ich verheiße eine unmögliche Situation. Nämlich, eine Jungfrau wird schwanger werden. Es wird nicht irgendjemand schwanger werden. Es werden tausende Kinder geboren in dieser Zeit damals schon. Ich weiß nicht, wie hoch die Geburtenrate damals gewesen ist. Aber in diesem ganzen Zeitraum sind immer wieder Kinder geboren worden, aber eben nicht von einer Jungfrau. Es ist kein Wunder gewesen. Das heißt, die Prophetie hat sich in Teilen schon erfüllt, weil man die politischen Gegebenheiten ablesen konnte an der Weltgeschichte. Aber dieser eine Kern, nämlich dass die Jungfrau schwanger werden wird, das hat sich noch nicht erfüllt. Das ist noch offen geblieben. Und vielleicht hat man damals auch gesagt, naja, vielleicht war das nicht so gemeint oder wie auch immer, wie man manchmal mit Prophetie umgeht. Vielleicht haben wir was falsch verstanden. Aber manchmal ist es ganz ratsam, eben nicht so schnell die Rückschlüsse zu ziehen und erstmal zu warten. Gott hat eine andere Zeitrechnung als wir. Und das hat dann etwas länger gedauert. Also, ich möchte gerne weitergehen, was diese Prophezeiung aus Jesaja 7 bedeutet und damit auf drei Personengruppen eingehen. Einmal für Juda damals, das Volk, was unter Beschuss war. Ich möchte darauf eingehen, was diese Prophezeiung für die Juden des ersten Jahrhunderts beinhaltet und auch für uns heute. Also das sind so die drei Zeitebenen, die wir bei Prophetie betrachten. Die Situation, wann es gesagt worden ist, die Situation, wo die Prophetie wieder aufgegriffen worden ist, von Matthäus in dem Fall, und was das mit uns heute zu tun hat. Die erste Gruppe, das sind die ersten Hörer dieser Prophezeiung, nämlich König Ahas, seine Regierungskollegen und das Volk von Juda. Und diese Worte sind damals in diese unmögliche Situation hineingesprochen worden. Für sie war es eine bedrohliche Situation. Der Feind stand vor der Tür, sie wussten weder ein noch aus. Sie waren so verzweifelt, dass sie sich bei ihrem Erzfeind Ägypten Hilfe erhofften. Die immer gegen sie waren, da hat man sich plötzlich hingewandt und gehofft, dass sie doch diesmal für sie sein mögen. So verzweifelt waren sie. Ihre eigenen Stammesbrüder, die anderen Israeliten aus dem Nordreich, haben ihnen den Krieg erklärt. Und das ist etwas, was wir an Weihnachten auch manchmal empfinden, dass es Krieg in der eigenen Familie gibt. Und man denkt, wo soll ich jetzt noch hingehen? Wie soll ich jetzt Weihnachten feiern? Wie kann das denn funktionieren? Die verstehen mich nicht, dort kann ich auch nicht hingehen, dort gibt es feindliche Lager, jetzt gehe ich irgendwo hin und suche mir meine Leute, mit denen ich irgendwie klarkommen kann. Aber das hat eine wichtige Bedeutung, nämlich für die Juden damals, für das Volk Juda damals, war die Aussage, egal wie groß deine Probleme sind, die Verheißung gilt. Für die Bedeutung dieses Versprechens spielt es keine Rolle, wie groß die Armee Israels war, wie bedrohlich Syrien war, welche große Militärmacht die gehabt haben. Es spielt aber auch keine Rolle, ob Juda in der Lage war, sich selber zu verteidigen. Es spielt keine Rolle, ob es Juda geschafft hätte, einem Angriff standzuhalten. Es spielt keine Rolle, wie kampferprobt die Männer sind, wie mutig die Männer sind. Das spielt in dem Fall keine Rolle, weil Gott in die Geschichte eingreifen wird. Das heißt nicht, dass sämtliches menschliches Handeln an der Stelle irrelevant ist. Das heißt auch nicht so ein fatalistischer Glaube, dass man sagt, okay, ich lege die Hände in den Schoß und Gott wird alles selber machen. Das will nur heißen, dass ich diese Verheißung als Mensch nicht erfüllen kann. Ich kann das nicht machen, denn Gott gibt sie. Er wird eingreifen, er wird handeln, er wird das Ruder herumreißen. Die Frage ist nur, wie reagieren sie darauf? Was machen sie mit dieser Verheißung? Die Juden des ersten Jahrhunderts, die Zeitgenossen von Jesus, die Zeitgenossen von Matthäus, dem Evangelisten. Was bedeutet es für sie damals? Bei ihnen war es auch so, dass sie als Volk unter der Schande oder unter der Schmach litten, dass sie eigentlich nicht frei waren als Nation. Sie waren die, ich sag mal, ein Vasallenstaat vom Römischen Reich, eine Kolonie des Römischen Reiches. Wenn sie innerhalb ihres eigenen Landes von einer Provinz in die andere gereist sind, quasi zu deinen Kollegen, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, die woanders wohnen, dann sitzt da unterwegs so ein Römer, der die Hand aufhält und der das Steuer haben möchte. In deinem Land, stell dir das mal vor. Das heißt, du bist im eigenen Land, aber trotzdem unfrei. Fremde herrschen, das war eine Schande und das war überhaupt nicht das, was ihnen eigentlich verheißen worden war. Also irgendwie haben sie das Gefühl, ey Gott, wo bleibst du mit deiner Erfüllung? Wo bleibt es das, was du uns vorhergesagt hast? Wann tritt ein, was du uns versprochen hast? Und die dritte Bedeutungsebene ist, die wieder bei Ihnen erstmal kurz vorher noch die Frage ist, wie reagieren Sie darauf? Was machen Sie mit dieser Verheißung? Die dritte Ebene ist, für uns heute. Es war klar für diese beiden Reiche damals, dass die Bedeutung anders aussieht als für uns heute. Für das Königreich von Juda und den König Ahas hat es zwei Dinge bedeutet, nämlich, ich bin der Gott des Unmöglichen. Ich komme mit unmöglichen Situationen klar. Und ich kämpfe für dich. Das war die Bedeutung für Juda damals. Such dir keine Hilfe woanders. Ich kämpfe für dich. Ich bin für dich da. Für die Juden des ersten Jahrhunderts bedeutet die Verheißung auch wieder zwei Sachen. Nämlich, ich bin der Gott des Unmöglichen. Ich komme mit unmöglichen Situationen klar. Und ich halte mein Versprechen. Das ist das, was der Evangelist den Leuten in Erinnerung ruft. Gott hält seine Versprechen. Er hat es angekündigt und er hat es wahrgemacht. Auch wenn dazwischendurch 800 Jahre lagen, die wahrscheinlich wir Menschen schnell verkürzt hätten. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns heute? Und vielleicht ist es so, dass, oder ich gehe mal weiter mit der Folie. Folgende Bedeutung für uns heute hat die Prophezeiung. Ich bin der Gott des Unmöglichen. Das ist das, was Gott dir sagt. Ich bin der Gott des Unmöglichen. Wenn du dich in einer Situation befindest, wo du den Eindruck hast, hey, das ist so unmöglich, dann sagt Gott dir, ich bin der Gott des Unmöglichen. Ich stehe über dem Unmöglichen. Das Unmögliche beendet nicht meine Optionen. Es schränkt auch nicht meine Optionen ein. Ich stehe darüber. Ich bin mächtiger. Ich habe immer noch Möglichkeiten. Ich habe immer noch Optionen. Leider tendieren wir Menschen da häufig dazu, dass wir unsere eigenen Optionen, die wir im Kopf haben, als alle möglichen Optionen ansehen. Die Juden im ersten Jahrhundert, für die gab es nicht viele Optionen. Für die Juden im Land Juda gab es auch nicht viele Optionen, die sie wahrscheinlich sich vorstellen konnten. Sie haben wahrscheinlich nicht gedacht, was Gott alles in 800 Jahren tun kann. Manchmal ist es so, dass unsere Zeitrechnung einfach abweicht von dem, was Gott tut. Keiner von uns Menschen denkt in 800 Jahren Zeitzyklen. Wir denken maximal, wenn wir super, super langfristig planen, denken wir in Generationen. Wir überlegen, was hinterlassen wir an Erbe von nachfolgenden Generationen. Wie hinterlassen wir einer nachfolgenden Generation unseren Planeten? Was ist unser ökologischer Fußabdruck oder wie auch immer? Das ist so mit das Langfristigste, was wir uns denken können. Wenn es um Halbwertszeit von Kernenergie geht, dann steigen wir gedanklich voll aus, weil wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Deshalb tun wir uns auch mit Endlagerstätten und so weiter wahrscheinlich so schwer. Wir denken in Generationen. Gott denkt in viel längeren Zeitabschnitten. Er denkt nicht in einer Generation, sondern in 10, in 20, in 30 Generationen. Und da passiert so viel in der Zwischenzeit. In dieser Zeit von diesen 800 Jahren, da hat sich politisch unglaublich viel geändert, da hat sich wirtschaftlich unglaublich viel verändert, da hat sich in der Forschung und allem so viel verändert. Wenn wir zurückblicken, auf die letzten 40 Jahre, für diejenigen, die das überblicken können, für die anderen, die blicken so ungefähr auf die Hälfte ihres Lebens zurück. Was sich in dieser Zeit verändert hat, nehmen wir mal 20 Jahre. Was hast du vor 20 Jahren für möglich gehalten, was geht? Hast du vor 20 Jahren für möglich gehalten, dass du Videotelefonie machen kannst? Da gab es ein paar Nerds, die haben damals schon gesagt, das kommt, ich sehe es kommen. Aber die allermeisten, für die war klar in dem Moment, Videotelefonie, und zwar nicht nur im großen Stil, sondern egal an welchem Ort du auf der Welt bist, du nimmst dein Smartphone raus und du telefonierst mit jemandem mit Bild, der irgendwo anders ist. Hätte vor 20 Jahren kaum jemand für möglich gehalten. Dass es eine Netzabdeckung gibt in Deutschland, die nahezu 100% ist, oder in Europa, Deutschland ein schlechtes Beispiel. In Europa, in anderen Ländern, in Kenia ist die Netzabdeckung besser als in Deutschland zum Beispiel und schnelleres ausgebautes Internet, weil die das Kabel gesprungen haben, Telefonkabel, die sind gleich auf Wireless gegangen. Die Netzabdeckung hätten wir vor 20 Jahren niemand gedacht, dass das so ist. Vor 20 Jahren, im Jahr 2000, da gab es die ersten großen Funktelefone. 10 Netzkasten, so groß, Handy. Und die hatten einen Hörer dran und ein Kabel, wie man das von ordentlichen Telefonen gewohnt war. Und die Nummer fingen alle mit 016, was auch immer an. Das war so das erste Wireless, was wir uns vorstellen konnten. Jetzt, 20 Jahre später, muss man darum kämpfen, dass nicht jeder Grundschüler mit einem Handy rumrennt. Und noch einen Schritt weiter, dass die Uhr mit dem Handy vernetzt ist und dass die Uhr mit zu Hause vernetzt ist und dann, dass du mit deiner Uhr sehen kannst, wie warm es bei dir im Wohnzimmer ist, dass du die Jalousien steuern kannst, dass du die Lampen steuern kannst, dass du Anwesenheit simulieren kannst, obwohl du gar nicht da bist. Und das ist eine Entwicklung, für die es gerade mal 20 Jahre gebraucht hat. Jetzt denken wir mal 20 Jahre weiter, wie die Entwicklung weitergehen kann. Rasend schnell. Und jetzt denken wir mal an 800 Jahre. Ich steige aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie unsere Welt in 800 Jahren aussieht, was Gott in 800 Jahren verändern kann. Ich bin der Gott des Unmöglichen. Das Zweite, was Gott uns zusagt, ist, ich werde mich um dich, nicht dir, ich werde mich um dich kümmern und für dich kämpfen. Das kommt aus dieser Verheißung raus. Meine Herausforderung da ist die folgende. Ich kümmere mich gerne um mich selber. Und ich kämpfe gern für mich selber. Das liegt uns sowas von in der Wiege drin. Wir lassen es häufig nicht zu, dass Gott für uns kämpft, weil wir selbst was in der Hand haben wollen. Wir suchen uns selbst Hilfe. Wir versuchen selbst das Oberwasser zu gewinnen. Wir versuchen selbst irgendwie mit dem Hinterteil an die Wand zu kommen. Und vertrauen dann nicht auf Gottes Hilfe oder warten auf Gottes Eingreifen und Gottes Hilfe. Weil wir mit seinem Timing vielleicht nicht einverstanden sind. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, eine Berufung gegeben hat, wenn Gott dir etwas zugesprochen hat, ein prophetisches Wort gegeben hat, dann heißt das nicht, dass es in 2 Jahren erfüllt sein muss. Ich selbst habe prophetische Worte gesprochen und habe gehofft, dass sie schneller in Erfüllung gehen. Gottes Timing ist an der Stelle ein anderes. Und es heißt auch nicht, dass dieses Wort an einem Punkt, in einem Moment in Erfüllung gehen wird. Vielleicht braucht es das die anderen Umstände, den anderen Kontext, eine andere Zeit. Vielleicht braucht aber Gott erstmal einen anderen Daniel an der Stelle, um mal bei mir zu bleiben. Dass er sagt, hey Daniel, ich habe die Verheißung gegeben, aber dafür braucht es die und die und die und die Entwicklungsschritte. Und vielleicht ist es bei dir genauso, dass Gott dir ein Wort gegeben hat, aber Gott genau weiß, hey, ich habe mit XY noch eine Reise vor. Ich muss ihm das und das und das noch beibringen. Und erst dann kommen wir einen Schritt weiter mit der Erfüllung der Verheißung. Die Zusage steht, ich werde mich um dich kümmern und ich werde für dich kämpfen. Und ich halte mein Versprechen. Dass ich es noch nicht sehe, dass eine Zusage eingelöst wird, hat wahrscheinlich weniger mit der Zusage zu tun, sondern eher mit meiner Vorstellung, wann sie denn eingelöst werden sollte. Wann denn das Versprechen eingehalten werden soll von Gott her. Und deshalb möchte ich dir das sozusagen im Auftrag Gottes sagen, was in dieser Verheißung drinsteht. Gott sagt zu dir, ich bin der Gott des Unmöglichen. Ich werde mich um dich kümmern und für dich kämpfen. Ich halte mein Versprechen. Was machen wir damit? Das ist die Frage wie bei allen anderen Zuhörergruppen. Ich wünsche, dass du neue Hoffnung schöpfen kannst. Und das ist nicht etwas Passives, so nach dem Motto, Hoffnung komme über mich. Sondern neue Hoffnung schöpfen hat auch aktive Elemente. Vielleicht hast du aufgehört zu beten für Dinge, die dir mal wichtig waren. Für Dinge, die Gott dir mal zugesagt hat, wo du ganz Feuer und Flamme warst und es ist aber erkaltet, ist vielleicht sogar zu einem wunden Punkt geworden in deinem Leben. Fang wieder an. Fang wieder an, Gott ernst zu nehmen an der Stelle und ihn beim Wort zu nehmen. Fang wieder an, Dankbarkeit einzuüben. Manchmal ist es so, man wartet so sehr auf den großen Wurf Gottes, dass man Gottes kleine Segnungen, Gottes kleine Zuwendungen völlig übersieht, dass man vielleicht blind dafür wird und immer nur auf das große Ganze wartet, auf das Riesending wartet, was Gott irgendwann mal schenken wird. Und dabei für seine vielen kleinen Segnungen unterwegs einfach blind wird. Diese Segnungen wahrzunehmen, count your blessings, diese kleinen Sachen, dass sie etwas zählen für mich, bereite dich darauf vor, öffne deine Gefäße, um den großen Segen Gottes aufzufangen. Und sei ein Hoffnungsbote. Gib Hoffnung an andere weiter. Behalte nicht Hoffnung für dich selber, sondern schaffe es, dass du Hoffnung bei anderen im Leben auslöst. Indem du für jemanden betest, wo du siehst, da braucht es unbedingt Hoffnung. Indem du jemanden anrufst oder jemanden eine Karte schreibst oder in der Bandzeile einen Besuch abstattest oder wie auch immer, wo du merkst, hey, hier braucht es einfach Hoffnung. Bring diese Hoffnung in das Leben von anderen. Die Hoffnungsbotschaft, wo du sagst, hey, Gott wird für dich kämpfen, gib sie weiter. Und teile diese Botschaft in der Adventszeit. Teile die Botschaft von Hoffnung. Lade Leute ein, komm mit Leuten ins Gespräch über Weihnachten. Es gibt kaum eine Zeit des Jahres, wo man sich mehr Gedanken macht, was bedeutet das eigentlich. Komm mit Leuten über Weihnachten ins Gespräch. Lade sie zum Gottesdienst ein. Vierter Adventszünder wieder hier zum Gottesdienst für Erwachsene. Heiligabend, klasse Gelegenheit, jemanden zum Gottesdienst einzuladen, der einfach Hoffnung braucht, für den dieses Jahr vielleicht hoffnungslos gewesen ist. Und damit möchte ich euch herausfordern und gleichzeitig segnen. Wir wollen gemeinsam singen und uns daran erinnern, dass es ein Privileg ist, zu leben und dass Gott für uns da ist und seine Liebe für uns gegenwärtig ist.